Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Trinken für die Wissenschaft. Das klingt erstmal nach einem netten Nebenjob. Den hätte man bei Patrick Schmidt bekommen können. Patrick ist gerade mal 25 Jahre alt und hat schon eine Menge gemacht in seinem Leben. Er hat ein Physikum in Medizin, einen Bachelor in Molekularbiologie, hat eine eigene Firma gegründet, in der er Lebensmittelprodukte entwickelt und patentiert, und nebenbei studiert er Jura in Mainz und Business Administration in London. Ich möchte mit ihm aber über seine Masterarbeit sprechen. Darin hat er sich nämlich mit dem Kater beschäftigt und hat dafür über 200 Leute sich betrinken lassen. Wie das genau funktioniert hat und was er jetzt über den Kater herausgefunden hat, das verrät er uns jetzt selbst. Moin Patrick.
Guten Morgen.
Lass uns doch vielleicht jetzt erstmal klären, was so am Fuße all deiner Beschäftigung mit dem Thema Alkohol steht, nämlich der Kater. Was ist der Kater eigentlich konkret? Also ich meine, klar, die Symptome, die kennen wir alle vermutlich, ne? Also Kopfschmerzen, auf so ein Unfit-Gefühl vielleicht bis hin zu Übelkeit und Schlechtsein so. Aber was passiert da im Körper?
Genau, das lässt sich eigentlich gar nicht so genau sagen. Du hast ja gerade schon angesprochen, also die meisten kennen den Kater. Allerdings weiß man tatsächlich gar nicht so genau, welche Prozesse im Körper ablaufen, die zur Katerentstehung führen. Man weiß, es hängt mit dem Alkohol zusammen, und es gibt verschiedene Ansichten in der Wissenschaft, die verschiedenen Abbauprodukten des Alkohols eben eine große Verantwortung zuspielen, was eben die Katerentstehung angeht. Aber insgesamt, das, was wir als Kater kennen, also der Kater ist eben keine Krankheit in dem Sinne, ja, es ist auch gibt auch keine fest definierten Kater-Symptome, sondern es gibt eine Ansammlung von Beschwerden, die man unter dem Synonym Kater eben zusammenfasst. Also der Kater ist eigentlich so eine Art Syndrom, ja, also mögliche Befindlichkeitsstörungen, die nach Alkohol am nächsten Tag auftreten können.
Ja, du sagst es schon, es sind verschiedene Dinge, und die können ja auch unterschiedlich stark auftauchen oder auch mal gar nicht. Also manchmal hat man Kopfschmerzen, manchmal nicht. Weiß man denn, wovon das abhängt? Also man sagt ja immer irgendwie, ein Alkohol nicht mischen oder immer ein Glas Wasser trinken oder also zwischendurch oder halt dann ganz profan von der Menge, wenn ich 2 Bier trinke, dann kriege ich keinen Kater, aber wenn ich 10 Bier trinke, kriege ich einen Kater. Weiß man da irgendwas drüber, warum, welche Symptome wann auftreten?
Also es gibt eben verschiedene Faktoren, die zu einem Kater führen können. Ja, das ist zum einen die genetische Disposition, sprich meine allgemeine körperliche Konstitution, die mir erlaubt, den Alkohol zu verstoffwechseln. Dann zum anderen eben die Tagesform, sprich an einem Tag, also man kennt es auch, an einem Tag vertrage ich den Alkohol besonders gut, ja, und am anderen Tag eben nicht. Und dazu gibt es dann noch andere Faktoren, also Begleitstoffe, sogenannte Kongenäre heißen die. Das sind, können sein Verunreinigungen im Getränk, das können aber auch Stoffe sein, die ich beispielsweise über die Nahrung aufnehme und die eben einen negativen Einfluss auf die Alkoholverträglichkeit haben. Ja, also ein bestes Beispiel wäre hier zum Beispiel Bitterstoffe aus der Grapefruit. Also wenn ich eben einen Grapefruitsaft trinke, da sind bestimmte Stoffe drin, die eben den Kater oder den Alkoholabbau hemmen und den Kater dann dadurch verstärken. Ja, und da gibt es natürlich eine ganze Bandbreite von möglichen Situationen, in denen ich diese Stoffe aufnehmen kann. Ein weiterer Punkt ist noch das Rauchen. Also das konnte schon gezeigt werden, dass eben beispielsweise, wenn ich beim Alkoholtrinken rauche, dass ich dann eher Katersymptome habe und meine Katersymptome am nächsten Tag auch stärker sind.
Aber es liegt dann trotzdem am Alkohol und nicht an den Zigaretten, oder? Also der Alkohol macht schon den Kater am Ende.
Jein, tatsächlich muss man da ganz klar abgrenzen. Also was man eben kennt, ist wahrscheinlich schon einigen passiert, ist, dass man zu viel Alkohol getrunken hat, dass es einem schlecht wird und man sich übergibt. Ja? Das ist eine unmittelbare Alkoholwirkung, ja, und das kennt man allgemein als Alkoholvergiftung. Ja? Die kann eher schwach sein, die kann aber auch sehr stark ausgeprägt sein. Und der Kater, der ist eben nicht auf die direkte Wirkung des Alkohols selbst zurückzuführen, sondern auf die Wirkung der Stoffwechselprodukte, die beim Alkoholabbau entstehen. Das heißt, von einem Kater spricht man eigentlich erst, oder der tritt eigentlich erst auf, wenn die Blutalkoholkonzentration schon bei 0 Promille liegt, sprich wenn der Alkohol eigentlich schon abgebaut ist.
Das heißt tatsächlich, wenn mir irgendwie abends dann nach der Party schlecht ist, dann ist das, oder vielleicht auch am nächsten Morgen, dann ist das, kann man das schon als Alkoholvergiftung bezeichnen, oder bezeichnet man das als Alkoholvergiftung?
Also grundsätzlich, wenn ich mich nach Alkoholkonsum unwohl fühle, ja, unmittelbar nach dem Alkoholkonsum, dann habe ich eine Menge aufgenommen, die bezogen auf meine körperliche Verfassung an dem Tag einfach zu viel war. Und ein zu viel als Alkohol kann man durchaus als Alkoholvergiftung bezeichnen. Im medizinischen Sinne spricht man aber erst von einer Alkoholvergiftung, wenn dann wirklich Symptome wie Übergeben oder Bewusstlosigkeit auftreten. Ja, davor hat man zwar auch eine Alkoholvergiftung, die aber sehr leicht eben ist und deswegen jetzt keine medizinische Behandlung bedarf.
Das heißt, wenn ich mir jetzt so ein bisschen das angehört habe, was du erzählt hast, dann würde ich denken, dieser Tipp mit dem Mischen, den man immer mal wieder hört, der ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil wenn ich nicht so viel mische, also Alkohol nicht mit, weiß ich nicht, Grapefruitsaft hast du gerade als Beispiel genannt, nicht mit Rauchen, vielleicht auch mit anderen Alkoholika oder anderen Getränken mische, dann ist das vielleicht erstmal keine schlechte Idee?
Grundsätzlich ja, weil man ja das Risiko, also man muss sich überlegen, wenn ich den Alkohol mische, ja, dann je nachdem, mit was ich den Alkohol mische, desto höher ist eben das Risiko, dass ich Stoffe in dieser Mischung drin habe, die den Kater verstärken können. Ja. Also grundsätzlich kann man, indem man es vermeidet, den Alkohol zu mischen, eben das Risiko reduzieren, einen Kater verstärkende Stoffe zu sich zu nehmen. Gilt allerdings auch in die andere Richtung. Also es gibt natürlich auch eine Bandbreite von Stoffen und Substanzen, die auch einen positiven Effekt auf den Alkoholabbau haben. Ja. Und wenn ich dann eben das Glück habe, genau diese Stoffe in meiner Mischung zu haben, dann kann es natürlich auch gut sein, den Alkohol zu mischen.
Jetzt wolltest du das mit dem Kater genauer wissen. Du hast eben schon gesagt, man weiß gar nicht so fürchterlich viel darüber, was im Körper passiert. Auch unter anderem würde ich jetzt mal vermuten, hast du dich deshalb in deiner Masterarbeit ausführlich damit auseinandergesetzt und eine Studie zum Thema gemacht. Was war denn jetzt erstmal grundsätzlich das Ziel der Studie? Also was waren die Überlegungen, die du dir gestellt hast?
Die Überlegungen, also wir hatten ja grundsätzlich ein Antikatermittel und die Überlegung dahinter war, zum einen die Wirksamkeit dieses Antikatermittels zu testen. Und der zweite Gedanke dahinter war, wenn dieses Katermittel tatsächlich wirkt, ja, dann kann ich ja auch anhand dieser Studie feststellen, bei den Leuten, bei denen es wirkt, und da schaue ich mir dann eben an, welche Symptome auf welche Weise gelindert wurden. Und das wiederum lässt einen Rückschlüsse ziehen, welche molekularen Mechanismen da eben zugrunde liegen. Und aufgrund dieser Untersuchung kann man dann das Ganze eben so aufdröseln, dass man die einzelnen Stoffwechselvorgänge voneinander trennen kann und kann dann beispielsweise sagen, naja, ich habe jetzt oxidativen Stress, das ist ein Mechanismus. Und
Kannst du vielleicht kurz erklären, was genau ist?
Genau. Also Stress, also das Wort Stress ist ja allgemein bekannt. Es gibt auch zellulären Stress. Und wenn eben unsere Zellen durch bestimmte Stressfaktoren stimuliert werden, das kann beispielsweise UV-Licht sein, das kann aber auch Alkohol sein, es kann aber auch einfach eine erhöhte Stoffwechselaktivität sein. Und das führt eben dazu, dass sich, es gibt neben dem atmosphärischen Sauerstoff, den wir aus der Luft kennen, auch bestimmte Sauerstoffradikale. Ja? Also das sind reaktive Sauerstoffmoleküle, die eben bei körpereigenen Stress- und Abbaureaktionen entstehen. Und diese Sauerstoffradikale, die können eben bestimmte Biomoleküle und im schlimmsten Fall sogar auch unser Erbgut eben schädigen. Und das ist das, was man im Allgemeinen als oxidativen Stress bezeichnet.
Okay, verstanden. Jetzt habt ihr ein Mittel gehabt, was den Kater möglicherweise reduzieren soll. Wie genau funktioniert das oder wie genau sollte das funktionieren?
Also wir haben uns da natürlich an der Grundlagenforschung orientiert. Das heißt, wir haben im Vorfeld erstmal über 600 wissenschaftliche Publikationen herangezogen. Ja, es gibt schon eine große Menge an Forschung zu dem Thema. Allerdings gibt es da auch die verschiedensten Ansichten. Ja? Und es wird eine Vielzahl von Naturstoffen untersucht, ja? Ob die denn eine Wirkung haben. Das allerdings auch nur bisher im Reagenzglas und auch nur an einer kleinen Probandenzahl, sodass wir dann einfach die vielversprechendsten Kandidaten zusammengestellt haben und ein Konzept entwickelt haben, wie wir mögliche Mechanismen, die bereits bekannt sind, wo man von ausgeht, dass die eben zur Katerentstehung beitragen, dass wir eben da gezielt ein Präparat eben entwickeln. Und das haben wir gemacht und der Gedanke dahinter ist eben, dass wir einmal Vitamine und Mineralstoffe in diesem Antikatermittel haben, weil wir darauf abzielen, dann eben ein Mineralstoff- oder Vitaminverlust, der im Zusammenhang mit dem Alkohol auftritt oder auftreten kann, eben vorzubeugen. Mhm. Der zweite Aspekt ist, das ganze Antikatermittel ist eben eine sogenannte Kohlenhydrat-Elektrolyt-Lösung. Da haben wir uns an der Spezifikation der WHO orientiert. Viele kennen das vielleicht, wenn man mal Durchfall hatte, dann gibt es vom Arzt ja so eine Elektrolyt-Lösung quasi. Mhm. Da haben wir uns ein bisschen dran orientiert, haben geschaut, dass das Produkt insgesamt oder das Antikatermittel insgesamt diese Spezifikation erfüllt, sodass wir da eine Rehydrationslösung auch haben. Das heißt, diese Lösung ist aufgrund ihrer chemischen Beschaffenheit eben so zusammengestellt, dass der Körper verbessert Wasser aufnehmen kann. Ja.
Weil während des Alkoholkonsums oder durch den Kater Wasser dem Körper entzogen wird.
Genau, das ist so die gängige These, die es im Vorfeld dazu gab. Und darauf in dem Zusammenhang eben haben wir uns für diese Rehydrationslösung entschieden. Hm. Und der dritte Faktor sind eben bestimmte Pflanzenextrakte, ja, die sogenannte Antioxidantien enthalten. Ja, Antioxidantien, das sind eben Stoffe, die diese freien Sauerstoffradikale, ich hatte das vorhin erklärt beim oxidativen Stress, die eben in der Lage sind, diese Sauerstoffmoleküle abzufangen und die Zelle so vor Beschädigungen zu schützen. Mhm. Ja, und da konnte im Reagenzglas eben gezeigt werden, also nicht nur im Reagenzglas, sondern auch teils in Tierversuchen und auch in menschlichen Zellen, dass eben genau diese Substanzen, man muss sich das so vorstellen, also wenn wir Alkohol trinken, ja, dann löst das einen gewissen oxidativen Stress aus. Mhm. Ja. Und die Zelle verfügt eben über ein zelleigenes Reparatursystem in Anführungsstrichen. Das heißt, wenn diese Schäden an der Zelle so groß sind, dass es sich nicht lohnt oder dass die Zelle sie nicht mehr selbst reparieren kann, denn in vielen Fällen kann sie das, dann leitet die Zelle ganz autonom ein körpereigenes Selbstmordprogramm in Anführungsstrichen ein. Ja, das nennt man Apoptose und geht dann kontrolliert unter. Und das wird durch Alkohol eben auch induziert bis zu einem gewissen Grad. Das betrifft natürlich nicht alle Zellen, aber einzelne Zellen, die werden so stark geschädigt, dass sie quasi Selbstmord begehen. Und für die Antioxidantien, die wir in diesem Antikatermittel verwenden, konnte eben gezeigt werden, dass genau diese Apoptosen, ja, also dieser kontrollierte Zelltod, verhindert werden kann, weil diese Substanzen eben den oxidativen Stress so reduzieren, dass die Zelle quasi geschützt bleibt. Mhm. Und nun ist natürlich, da das Ganze natürlich auch im Gehirn passiert und in der Leber passiert, also überall da, wo der Alkohol auch hinkommt und verstärkt abgebaut wird, ist natürlich auch wichtig, dass solche Substanzen, wenn ich sie denn einnehme, dass sie auch in dem Gewebe ankommen, wo denn dieser oxidative Stress entsteht. Das heißt, es würde nichts bringen, ein Antioxidans einzunehmen, wenn es aber gar nicht im Gehirn beispielsweise ankommt. Mhm. Und das konnte eben für diese Stoffe im Vorfeld gezeigt werden und deswegen haben wir die vielversprechendsten Kandidaten hier eingearbeitet.
So, dann habt ihr dieses Mittel gehabt. Bevor wir jetzt weitergehen und uns anschauen, wie ihr das dann auch getestet habt, weil das ist durchaus auch ganz interessant. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dich jetzt mit dem Thema Kater zu beschäftigen? Oder hatte das primär auch was mit dem Mittel zu tun? Weil du willst, glaube ich, eh in Richtung Lebensmittelherstellung, Lebensmittelpatentierung, Entwicklung und solche Geschichten. Du hast dafür auch eine Million Sachen studiert und studierst die noch, ne?
Genau, also so in etwa. Also ich habe vor 5 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht, eben mit einer Produktentwicklungsfirma für Nahrungsergänzungsmittel, funktionelle Lebensmittel, diätetische Lebensmittel und habe seit 3 Jahren eine Sachverständigenkanzlei, auch eben für Nahrungsergänzungsmittel und Arzneimittel, wo ich eben zum einen die Verkehrsfähigkeitsprüfung für solche Produkte mache. Das heißt, ich schaue, ob sie den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Und da kam ich dann auch in dem Zusammenhang mit den Gründern von diesem Antikatermittel eben in Kontakt. Mhm. Und die haben mich gefragt, hier, wie sieht's denn aus? Du kennst dich doch sehr gut aus. Können wir da nicht mal die Rezeptur verbessern oder was können wir da machen? Und dann haben wir zusammen eben das Produkt von Grund auf neu entwickelt und ich brauchte noch eine Masterarbeit, ja. Und dann habe ich einfach mal gefragt, ob es denn möglich ist, weil ich es auch einfach sehr interessant fand, ja. Man arbeitet da mit wissenschaftlichen Daten, ja, mit umfangreichen Forschungsergebnissen. Ich meine, 600 Publikationen, das ist ja schon was.
Absolut.
Und dann möchte man auf jeden Fall auch mal schauen, wie genau funktioniert das Ganze denn auch in der Praxis. Und da war meine Idee, eben diese Studie durchzuführen. Und wir waren da sowieso sehr begeistert davon. Und so kam es dann, dass ich dann in der Uni gefragt habe, naja, könnte man das nicht auch gerade noch als Masterarbeit machen, weil ich würde die Studie gerne sowieso durchführen und wenn ich jetzt an der Uni die Gelegenheit habe, dass das Ganze auch wirklich von Profis betreut wird, ja, die sich auskennen mit wissenschaftlicher Arbeit, ja, und da zu den renommiertesten Fachleuten gehören, dann ist das natürlich eine Chance, die ich dann gerne auch ergreife und das dann mitnehme.
Und dein Prof fand das gleich gut? Gute Idee?
Also es ist natürlich erstmal ein außergewöhnliches Vorhaben, ist
eben
klar.
Drum,
ne?
Ja.
Das heißt, also am Anfang war er sicherlich erstmal skeptisch, ja, wenn dann jetzt ein junger Student kommt und da so ein eigenes Projekt vorschlägt, gerade auch in diesem Umfang dann. Mhm. War aber dann doch sehr offen dafür und hat mich unterstützt, wo es nur geht. Also hat mich auch absolut gefördert und ja, hat sich dann auch im Endeffekt gelohnt.
Du hast ja gerade schon gesagt, Studie war quasi so der Kernpunkt deiner Masterarbeit. Also normalerweise läuft das ja dann doch eher alles ein bisschen intimer ab. Wenn man eine Masterarbeit schreibt, setzt man sich irgendwo in eine Bib, schließt sich weg, 3 Monate oder sowas und hat vielleicht noch ein Forschungsprojekt drumherum. Das war bei dir schon so ein bisschen aufwendiger, weil du brauchtest eine ganze Menge Leute, ne?
Das ist richtig. Also es war zum einen aufwendiger und zum anderen natürlich auch viel mehr Facetten, die davon eingenommen wurden. Also normal ist es so, man bekommt eben ein Thema, das arbeitet man dann ab und dann schreibt man seine Arbeit dazu und reicht die ein. Bei mir war es so, ich musste mich natürlich um die ganze Organisation auch kümmern, ja, wurde natürlich auch unterstützt, gar keine Frage. Mhm. Aber man muss eben das ganze Projekt planen, man muss das Studiendesign erstellen. Man muss schauen, dass auch alles passt, dass alle Parameter richtig gemessen werden. Man muss, bei der Studie hatte ich auch einige Helfer, ja, die dann teilgenommen haben, eben das Ganze, die Messdaten auch zu erheben, weil du kannst dir vorstellen, bei so einer großen Probandenzahl, die kann man nicht alle alleine durchmessen, zumal man ein eng gestricktes Zeitfenster hat. Das heißt, da gehörte dann auch eben dazu, die Leute eben anzulernen und zu sagen, hier, darauf müsst ihr achten, so müsst ihr messen. Und all das sind eben doch Punkte, die man so bei der klassischen Masterarbeit vielleicht nicht hat.
Hm. 240 Leute hast du am Ende gehabt, die an deiner Studie teilgenommen haben und die hast du dann tatsächlich sich betrinken lassen, ja? Wie ist das genau abgelaufen?
Genau, also das ist, wir mussten die Leute natürlich in kleinen Gruppen einteilen, also 240 Leute dann auf einen Schlag zu überwachen, das wäre unmöglich gewesen, gerade wenn dann noch Alkohol im Spiel ist und dann war es eben so, dass wir das Ganze aufgeteilt haben auf mehrere Versuchstermine, das heißt, ich habe eigentlich den gesamten Sommer 2017 damit verbracht, an den Wochenenden in der Uni zu stehen und die Probanden durchzumessen, das Ganze zu überwachen. Mhm. Es ist natürlich was ganz anderes, als wenn man Messdaten an nüchternen Personen erhebt, das ist ganz klar.
Aber gab es dann da Regeln? Also habt ihr dann irgendwie gesagt, hier, du trinkst bitte 2 Wodka oder haben diese, ich meine, es ging ja um Kater. Gab es eine Regel, wie man diesen Kater erreichen sollen, durfte?
Mhm. Das war in der Tat gar nicht so einfach, wenn ich da nämlich im Vorfeld eine bestimmte Dosis festgelegt hätte. Dann, der Kater ist sehr individuell, ne? Der eine verträgt mehr, der andere verträgt weniger. Aus dem Grund hätte es sein können, dass wenn jeder eine gleiche Dosis trinkt, dass die bei dem einen zur Alkoholvergiftung führt und der andere merkt gar nichts. Aus dem Grund habe ich es den Probanden selbst überlassen, wie viel sie trinken. Mhm. Das ist bei der Anzahl auch sinnvoll, weil man da dann eben auch einen gewissen Spielraum abdeckt. Ja? Das Ganze kann man dann umrechnen in Milliliter Alkohol pro Kilogramm Körpergewicht und da hat man dann die Vergleichsdaten und die Regeln, die waren schon sehr streng bei der Studie. Das heißt, es musste ein genaues Zeitfenster eingehalten werden. Die Probanden durften zum Teil auch nicht essen während der Studie. Mhm. Sie mussten das Protokoll einhalten. Das heißt, wir hatten eine Voruntersuchung. Das heißt, erstmal kamen sie an um 16 Uhr, immer zur selben Zeit. Da haben wir dann erste Messungen erhoben. Es musste eine Urinprobe abgegeben werden. Und danach ging es eben los. Dann hatten sie 4 Stunden Zeit, Alkohol zu trinken, durften da wählen zwischen Bier, Radler, Wein, Weinschorle und Wasser.
Ach Gott sei Dank, ich habe ja schon gedacht, irgendwie vielleicht gibt ihr dann halt irgendwie so mit Wasser verdünnten Alkohol, um es irgendwie besser testen zu können, aber es gab dann auch ein bisschen was mit Geschmack, ja?
Genau, also es gab, wir haben uns bewusst gegen Spirituosen entschieden, weil das einfach dafür waren die 4 Stunden zu lang. Also man hat wirklich gesehen, 4 Stunden, das hat genau gepasst und mehr hätte es nicht sein sollen. Mhm. Wir haben deswegen auch verschiedene Getränke genommen, weil wir auch untersuchen oder ich auch untersuche, welchen Einfluss hat es denn, wenn ich nur Bier trinke und wie sieht das Ganze beim Wein aus? Wie sieht es aus, wenn ich Bier und Wein gemischt trinke? Und das sind alles Faktoren, die eben Subgruppenanalysen ermöglichen. Mhm. Und das ist auch wiederum sehr interessant.
Wie habt ihr denn die Leute gesucht, die sich da dann zur Verfügung gestellt haben? Gab es irgendwie Regeln, wer daran teilnehmen durfte und wer nicht? Und habt ihr da einfach irgendwie einen Aushang gemacht? Oder wie seid denn die Leute gekommen?
Also wir mussten natürlich ein paar Kriterien definieren. Das heißt, also jemand, der eine chronische Erkrankung hat, Medikamente einnimmt, bestimmte Unverträglichkeiten hat, Allergien, Schwangerschaft, Minderjährigkeit, das waren alles Ausschlusskriterien. Mhm. Ist logisch. Ansonsten waren wir aber recht offen, weil ich möglichst auch die Bevölkerung abbilden will mit dem Experiment. Das heißt, da ist es dann wenig aussagekräftig, wenn man jetzt beispielsweise nur 20- bis 22-Jährige nehmen würde. Mhm. Und so ist einfach von 18 bis tatsächlich 50, 60 alles dabei. Und auch da kann man dann wieder Subgruppenanalysen eben durchführen. Und die Probanden, die haben wir so bekommen, dass wir zum einen über Facebook das Ganze ausgeschrieben haben und auch eine Homepage zur Studienanmeldung gemacht haben. Und ja, im Laufe der Studie haben dann auch viele ein paar Radiosender hier regional berichtet. Das Ganze wurde dann auf Facebook geteilt und so kam es dann, dass sich da einige Leute angemeldet haben.
Hm. Jetzt stelle ich mir vor, dass es da vielleicht auch zu ganz bizarren oder witzigen Szenen gekommen ist, wenn du dann halt irgendwie über 4 Stunden hinweg Menschen begleitest, wie sie sich betrinken. War das auch Spaß oder warst du dann halt immer nur in wissenschaftlicher Mission unterwegs, quasi die ganze Zeit?
Also es war die ersten Male ganz lustig, ja, und ab einer Zeit ist es dann anstrengend, ne, wenn man auf die betrunkenen Probanden aufpassen muss, ganz klar. Es gab natürlich auch ein paar lustige Szenen. Was ich immer am lustigsten fand, ist, wir hatten ja Probanden, die haben sich am Anfang noch gar nicht gekannt. Ja? Also da war dann ein kleines Grüppchen, die haben sich vorher noch nie gesehen. Und am Anfang, als es dann losging und jeder hatte sein erstes Getränk, da saßen sie alle da so ein bisschen, keiner hat sich wirklich getraut, was zu sagen. Und bei mir war es so, ich bin dann immer noch zwischendurch eben die Urinproben ins Labor bringen gewesen. Mhm. Und als ich dann zurückkam, dann war auf einmal eine ganz andere Stimmung. Ja? Da hättest du gedacht, die kennen sich schon Jahrzehnte und sind die besten Freunde. Also sicher bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass da einige Freundschaften entstanden sind bei der Studie.
Das klingt doch irgendwie ganz schön. Was hast du dann die ganze Zeit machen müssen? Also was war dein Job? Also was hast du dann konkret untersucht?
Ja, ich habe erstmal bei der Studie selbst ging es ja darum, Messdaten zu erheben. Das heißt, die Probanden mussten alle, und das Schwierige war eben, dass diese Messzeitpunkte, dass die ja eingehalten werden müssen. Das heißt, das ist zeitlich ganz genau getaktet. Und ich habe dann primär eben diese Antioxidantienmessungen in der Haut vorgenommen. Das heißt, wir haben den Anteil an antioxidativen Stoffen im Hautgewebe mit einem speziellen Handscanner gemessen. Haben dann natürlich auch Wasseranteil im Körper, Körpergewicht, also jeweils vorher und nachher. Mhm. Und natürlich wurde auch ganz genau protokolliert, wer wann was getrunken hat. Mhm. Ja, das heißt, es gab so eine Art Theke, da konnten die Probanden dann hingehen und jeder Proband hatte einen Probandenlaufzettel dabei und auf der Rückseite wurde genau vermerkt, zu welchem Zeitpunkt er sich wann welches Getränk geholt hat. Ja. Und auch Dinge wie Toilettengänge, das wurde auch protokolliert. Das heißt, wir haben auch geschaut, ja, wer geht denn wann und wie oft auf die Toilette. Mhm. Ja, das sind alles Faktoren und Parameter, die eben überwacht werden müssen.
Da es ja um Kater ging, nehme ich jetzt mal an, dass dann auch der Ausnüchterungsprozess noch von euch beobachtet wurde?
Genau, also es gab am nächsten Tag und das war, da zolle ich den Probanden großen Respekt, dass das die meisten wirklich geschafft haben. Ja, also es ging ja dann 4 Stunden, das heißt, wir waren abends so um 11 fertig immer. Und am nächsten Morgen um 8 Uhr war die Nachuntersuchung. Ja. Und da kann man sich vorstellen, es ist dann anstrengend, aus dem Bett zu kommen. Ja. Und wir hatten teilweise Probanden, die kamen aus dem Umland. Ja. Also hatten da wirklich eine Stunde Fahrt zum Teil, ne, mit dem Zug dann. Mhm. Aber die waren da. Und wir haben dann die Karte, also am nächsten Morgen erstmal wieder die gleichen Messungen durchgeführt, damit wir eben die Körperparameter erheben können. Und zusätzlich haben wir einen psychometrischen Fragebogen eingesetzt, ja, der auch in dem Umfang noch nicht zum Einsatz kam. Das heißt, man hat sich da bei der Fragebogenerstellung, das Konzept wurde von amerikanischen Forschern entwickelt, ja, die haben sich an der Schmerzdiagnostik orientiert und da ist es so, dass man eben einen Fragebogen bekommt zu den Katersymptomen und man ankreuzen muss von 0 bis 10, wie stark sind die denn? Also 0 gar nicht und 10 extrem stark. Mhm. Ich habe das Ganze nochmal erweitert, weil es gibt eine Publikation aus dem Jahre 2010, da wurde übrigens, auch erstaunlich, weil es noch gar nicht so lange her ist, da wurde zum ersten Mal wirklich katalogisch klassifiziert, welche Beschwerden denn überhaupt mit dem Kater in Verbindung gebracht werden. Ja, das heißt, da hat man sich erstmal hingesetzt und hat all diese Symptome abgefragt und hat dann daraus eine Liste an möglichen Symptomen erstellt. Und das sind in der Zahl 47 und wir haben diesen psychometrischen Test für alle 47 Katersymptome durchgeführt.
Mhm. Haben die eigentlich Geld bekommen oder war das freiwillig?
Also Geld gab's leider nicht. Also wie es halt so ist als Student, da hat man jetzt nicht die Möglichkeit, da 200 Probanden zu bezahlen. Wir haben allerdings, oder das Start-up, das mich da auch unterstützt hat bei der Studiendurchführung, da gab es eben so Goodie-Bags. Da war dann eine kleine Überraschung drin. Das war in dem Fall eine Flasche Wodka und Gummibärchen und alles, was man so zum Feiern eben braucht. Mhm. Ja, und natürlich der Alkohol, der war umsonst.
Immerhin das, ja.
Genau.
So, jetzt liegen die Ergebnisse der Studie vor, ihr seid fertig. Zu welchem Ergebnis bist du jetzt gekommen?
Genau, also man muss erst sagen, so ganz fertig sind wir noch nicht. Also wir haben schon einen Teil der Daten ausgewertet, nur gibt es natürlich unglaublich viele Fragestellungen, ja, die man mit diesen Daten beantworten kann. Das heißt, da geht es auf jeden Fall noch weiter. Wir haben schon erste Ergebnisse, die wir auch publizieren. Es sollen auch mehrere Publikationen aus dieser Studie entstehen. Mhm. Und der erste Teil oder die ersten Fragestellungen, die konnten wir schon beantworten. Die weitere Auswertung, die dauert aber. Ne? Man kann da jetzt wirklich, ich würde mich nicht weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, da kann man ruhig 2 Jahre lang auswerten mit diesen Daten.
Du sagst ja auch selber, das ist die weltweit größte Studie bisher zu dem Thema. Ne?
Genau, also es gibt natürlich Studien, wo Probanden befragt wurden, da würden aber keine Körperparameter gemessen, da wurden keine Interventionen durchgeführt, sprich es wurde da nichts, kein Antikatermittel oder ähnliches verabreicht. Da gibt es nur eine Studie, also die zweitgrößte Studie, wo man das Ganze mit einem Kaktusfeigenextrakt getestet hat. Mhm. Die wurde mit insgesamt 70 Probanden durchgeführt, also deutlich weniger. Und insofern sind wir da wirklich mit um Längen die größte Interventionsstudie zum Thema Kater.
Welche Fragestellungen hast du dir jetzt vorgenommen? Also was konntest du jetzt bisher, wenn du sagst, ein Teil wird jetzt an Ergebnissen veröffentlicht, was konntest du bisher herausfinden? Mhm. Was hast du rausgeholt?
Also ich darf jetzt natürlich keine genauen Zahlen nennen, das ist klar. Aber wir haben uns natürlich primär, oder ich habe mich primär erstmal mit den Fragestellungen beschäftigt, wirkt denn dieses Antikatermittel überhaupt? Mhm. Ja, das ist wichtig, das ist das Erste, was man eben schauen muss, weil wenn das nämlich nicht wirken würde, dann könnte man auch keine Folgeauswertungen machen. Dann wäre es ja sinnlos zu vergleichen.
Ja, klar.
Das heißt, das war schon mal die erste Frage.
Das heißt, klar ist auch, ihr habt Probanden das Mittel gegeben und ihr habt anderen Probanden das Mittel eben nicht gegeben.
Genau, also wir hatten drei Gruppen. Mhm. Die eine Gruppe hat eben dieses Antikatermittel bekommen. Die zweite Gruppe hat eine abgeschwächte Version davon bekommen, sprich ohne diese Pflanzenextrakte und Antioxidantien, sondern das war wirklich nur so eine Elektrolytlösung mit Mineralstoffen. Mhm. Und die dritte Gruppe hat eben ein Placebo bekommen und das Placebo war in dem Fall Zucker. Mhm. Und der Zuckergehalt war genauso hoch gewählt wie in dem Antikatermittel.
Verstehe.
Mhm. Und ja, also was wir jetzt schon zeigen konnten, ich kann vorab schon mal zwei interessante Ergebnisse verraten. Mhm. Und das ist zum einen, dass wir, man muss überlegen, wir haben ja hier, wir sprechen von Mittelwerten. Ja? Das heißt, wir haben aus diesen Katersymptomen, ja, die wir abgefragt haben, einen sogenannten Symptomindex berechnet. Mhm. Also wir haben für jedes Symptom, haben wir ja Mittelwerte in den einzelnen Gruppen, wo die Probanden angekreuzt haben, wie stark das Symptom eben bei ihnen war. Und da zeigt sich insbesondere für zwei Symptome ein großer Unterschied. Das heißt, wir haben für was Kopfschmerzen und Übelkeit angeht, haben wir eine statistisch signifikante und sehr gute Wirkung, die das Antikatermittel da liefert. Und zwischen der reinen Elektrolytlösung und dem Placebo gibt es keinen statistisch signifikanten Unterschied.
Das heißt, wenn ich, bevor ich trinken gehe oder nachdem ich trinken war, dann noch Elektrolyte mir reinkippe, bringt das am Ende nicht so richtig viel nach eurer Studie?
Es war sehr individuell. Mhm. Das heißt, die Probanden hatten schon weniger Beschwerden, das muss man sagen. Mhm. Aber wir haben auch immer den P-Wert mitberechnet. Ja, der P-Wert gibt im Prinzip an, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Verteilung aus Zufall zustande kommt. Mhm. Ja. Und für wissenschaftliche Publikationen sagt man, der P-Wert sollte unter 0,05 sein. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeit sollte unter 5% sein. Mhm. Ja. Und im Beispiel des Antikatermittels hatten wir jetzt, waren wir unter 3%. Also da kann man sagen, es ist statistisch signifikant, mhm, dieser Unterschied. Bei den Vitaminen und Mineralstoffen, wie gesagt, da gibt es einen Unterschied. Ja, also man hat schon eine Differenz, aber diese Differenz, die ist eben nicht statistisch signifikant. Deswegen können wir sagen, naja, es gibt schon einen Unterschied, aber wir können nicht wirklich belegen, dass es einen gibt. Und insofern lässt es mutmaßen, dass Vitamine und Mineralstoffe zwar durchaus eine Rolle spielen, aber eben nicht die dominante Rolle, die man ihnen zuschreiben würde, sondern dass primär eben die Effekte wirklich auf diese antioxidativen Pflanzenextrakte zurückzuführen sind.
Das heißt, ihr habt herausfinden können oder herausarbeiten können, dass Katersymptome durch dieses Mittel weniger werden. Katersymptome hast du gerade gesagt, wie Übelkeit und Kopfschmerzen?
Genau, zum Beispiel. Das waren die wir wirklich die am herausragendsten gelindert wurden. Mhm. Dann haben wir weiterhin festgestellt, jetzt ist es ja so, man muss sich überlegen, wir haben da diese Menge, die ist ja fest definiert von diesem Katermittel. Mhm. Das heißt, wir hatten auch verschiedene, also Probanden haben ja unterschiedlich gewogen, ja, also wir hatten von der 50 Kilo Dame bis zum 200 Kilo Herren, wirklich das komplette Spektrum. Mhm. Und jetzt muss man sich immer vor Augen halten, die Menge an Katermittel, die ich nehme, ist immer gleich. Das heißt, die Dosierung pro Körpergewicht, die unterscheidet sich. Und wenn man das auf die Gruppen bezieht, dann ist es im Schnitt schon gleich. Ja? Aber wir konnten eben auch zeigen, dass je höher, also wir haben das Ganze noch in Verhältnis zur Alkoholmenge pro Kilogramm Körpergewicht gesetzt. Mhm. Ja, das spielt ja auch eine Rolle, wie viel habe ich denn überhaupt getrunken? Weil wenn es jetzt so wäre, dass diese Katermittelgruppe natürlich deutlich weniger getrunken hat als die Placebo-Gruppe, dann ist es auch eher nicht verwunderlich, dass die weniger Beschwerden haben.
Ja.
Und da ist es also so, dass die Alkoholmenge bezogen auf die Gruppen eben gleich ist, aber dass die, je höher die Dosierung des Katermittels bezogen auf das Körpergewicht war, desto niedriger waren dann die Katersymptome und ab einem gewissen Schwellenwert, ja, bezogen auf die Antioxidantien in diesem Katermittel, also auch die kann man natürlich im Labor bestimmen, wie groß ist der Anteil wirklich nur an Antioxidantien. Desto niedriger waren die Beschwerden und ab eben einem gewissen Punkt oder ab einer gewissen Schwelle waren dann wirklich gar keine Symptome mehr vorhanden. Und das ist natürlich schon erstaunlich.
Das heißt, man kann möglicherweise einen Kater tatsächlich vermeiden.
Genau, also unsere Ergebnisse, die sagen das natürlich aus. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese Dosierung, die dafür erforderlich ist, dass die in der Gruppe eben auch nur 8 Leute erreicht haben. Ja? Und ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn ich jetzt Daten habe, wo die wirklich so wenig Probanden betreffen. Also es ist natürlich erstmal erstaunlich, dass wirklich alle, die über dieser Schwelle waren, keine Katersymptome hatten. Mhm. Das intendiert schon mal, dass da wirklich die Möglichkeit besteht. Aber um das wirklich nachzuweisen, da würde ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster legen, dass ich sagen würde, okay, mit den 8 Leuten, die drüber liegen, da kann man das wirklich nachweisen. Aber es regt eben dazu an, bei der nächsten Studie, in Anführungsstrichen, da vielleicht dann genau gezielt diese Dosierung eben zu verabreichen. Und wenn es dann sich befürwortet und bestätigt, dann kann man es mit Sicherheit sagen, dass es tatsächlich möglich ist, dass die Leute gar keinen Kater kriegen. Vielleicht noch der zweite sehr interessante Aspekt, den ich vorab schon verraten kann, was wir auch festgestellt haben, ist eben, es ist eine oft geäußerte Meinung und man liest es immer wieder, gerade vergangenen Tage, an Fasnacht war ich sehr amüsiert, wir konnten in der Studie tatsächlich feststellen, dass eben Wasser trinken oder die getrunkene Menge an Wasser absolut gar keinen Effekt auf die Katersymptome hat.
Ach.
Das heißt, das korreliert in keinster Weise. Und noch viel spannender fand ich, dass eben, man hört es ja immer, du hast es vorhin auch schon gesagt, wenn ich Alkohol trinke, dann verliert der Körper Wasser.
Mhm.
Und wir haben ja eben genau den Wasseranteil im Körper überwacht. Ja, wir haben uns auch angeschaut, wie oft gehen denn die Leute auf die Toilette. Und wir sind dann zu dem Ergebnis gekommen, ja, und zwar in allen drei Gruppen, dass der Wasserverlust, ja, der liegt unter 1% im Schnitt. Das heißt, der ist eigentlich so gut wie gar nicht vorhanden. Mhm. Und im zweiten Schritt habe ich mir dann angeschaut, naja, weil klar, ein bisschen was verliert man da. Manche haben auch mehr. Also im Prinzip habe ich geschaut, wie hängt denn diese Veränderung im Wasserhaushalt, wie hängt die zusammen mit oder wie korreliert die mit bestimmten Katersymptomen? Und da ist absolut keine Korrelation erkennbar. Das heißt, man kann mit ziemlicher Sicherheit eben basierend auf diesen Daten sagen, dass Wassertrinken absolut keinen Effekt auf den Kater hat. Mhm. Ja. Jetzt möchte ich natürlich nicht den Leuten davon abraten, ein Glas Wasser zwischen dem Alkohol zu trinken.
Also, Trinken ist ja nie verkehrt. Ne?
Genau, das ist sicherlich nicht schädlich, aber es hat auch keinen Effekt, unseren Daten zufolge zumindest.
Jetzt hast du den Sommer über mit 240 Leuten getrunken. Was würdest du denn jetzt an Tipps Leuten weitergeben, um einen Kater zu vermeiden? Hast du da irgendwie irgendwas, wo du sagst, ja, das kann man da tatsächlich durchaus machen? Also Wasser trinken ist Quatsch, das haben wir schon mal festgestellt.
Mhm. Also es gibt natürlich eine ganze Bandbreite von Tipps, die so immer rumschwirren an Silvester und Karneval. Und ich habe mich ja, wie du schon gesagt hast, die letzten Jahre tatsächlich intensiv mit dem Thema befasst. Mhm. Und es gibt natürlich ein paar Mythen, die kann man ausräumen. Also der Klassiker ist beispielsweise der Rollmops am nächsten Morgen oder das salzige Essen. Mhm. Da muss man grundsätzlich sagen, am nächsten Morgen kann man eben eigentlich nichts mehr gegen den Kater machen, wirklich. Da ist der Drop schon gelutscht. Mhm. Ja. Man muss, wenn ich eine Präventivmaßnahme ergreife, was ich eben auf ernährungsphysiologische Weise tun kann, dann vor dem Alkoholkonsum und gegebenenfalls vorm Schlafen gehen. Aber am nächsten Tag ist generell jede Maßnahme zu spät. Mhm. Mit Ausnahme vielleicht der Spaziergang, ja, der den Kreislauf wieder in Schwung bringt. Ansonsten, was das salzige Essen angeht, da gibt es Erkenntnisse aus der Raumfahrtforschung, ja, die sich aber auch eben auf den Kater ableiten lassen. Da hat man tatsächlich getestet, wie ist es denn, wenn ich salzig esse? Dann, wir kennen das alle, ja, die meisten würden sagen, ja, wenn ich salziges Essen zu mir nehme, dann habe ich Durst und trinke umso mehr. Mhm. Und da gibt es eben diese Studie, die zeigt, dass dem ist gar nicht so. Also natürlich habe ich kurzfristig mehr Durst, aber insgesamt ist die Flüssigkeitsaufnahme geringer. Das heißt, ich trinke insgesamt weniger, wenn ich salzig esse, als ohne Salz.
Ah, interessant.
Mhm. Gut, jetzt kann man natürlich das Ganze sowieso in Frage stellen, wenn ich jetzt weiß aus meiner Studie, dass eben der Wasserhaushalt da gar keine Rolle spielt, wirklich. Ja, dann ist es eigentlich auch egal, ob ich salzig esse, um mehr Durst zu bekommen, oder ob ich viel oder wenig trinke. Gerade am nächsten Morgen ist natürlich auch fraglich. Mhm. Jetzt vielleicht zu den Tipps, was man tatsächlich machen kann. Also sinnvoll ist meiner Meinung nach schon die Aufnahme von verschiedenen Antioxidantien. Ja, also die Bezeichnung Antioxidantien, ja, das trifft ja auf wahnsinnig viele Stoffe eben zu. Mhm. Man muss eben schauen, dass man Antioxidantien aufnimmt, die auch dort ankommen und wo es vielleicht auch schon eine positive Wirkung, wo die eben festgestellt wurde.
Ja. Und zwar bevor man trinkt.
Genau, und zwar bevor man trinkt. Also das könnte zum Beispiel sein, Ingwer hat einen sehr guten, positiven Effekt, die Kaktusfeige. Wobei man da auch sagen muss, wir haben jetzt in unserer Studie eben die Mischung aus all diesen Extrakten getestet, waren damit im Vergleich zu einer Studie, die zur Kaktusfeige schon gemacht wurde, auch deutlich besser, weil diese ganzen Substanzen eben zusammenwirken und miteinander interagieren. Das heißt, diese einzelnen Maßnahmen, da sollte man sich jetzt generell kein Wunder von erhoffen, aber es ist natürlich gut möglich, dass der Kater dadurch auch abgeschwächt wird, wenn ich genug davon zu mir nehme.
Und in welchem Zeitraum? Also wenn ich weiß, ich bin um 9 zum Essen eingeladen und da gibt es dann auch eine Flasche Wein wahrscheinlich, die man dann hinter sich bringt, trinke ich dann um 6 3 Ingwertee und habe eine Chance, dass es besser wird?
Schwierig. Also ich würde, es ist immer die Problematik dahinter, ist eben gerade bei pflanzlichen Stoffen. Ja, also da unterscheidet sich natürlich der Anteil an den für uns relevanten Stoffen, weil es ein Naturprodukt ist. Und da hängt es natürlich zusammen, wie ist das Klima zum Erntezeitpunkt, wo kommt das her? Und da kann es sein, dass ich in der einen Ingwerknolle deutlich mehr interessanter Stoffe habe als in der anderen. Das heißt also, eine pauschale Mengenangabe lässt sich da so eigentlich gar nicht treffen. Was ich grundsätzlich aber empfehlen würde, ist sich auch die Tage vorher schon. Das heißt, man muss schon voraus planen. Man sollte sich grundsätzlich ja immer gesund ernähren. Und wenn ich da eben darauf achte, bestimmte Pflanzen oder Obstsorten zu mir zu nehmen, dann kann es auch durchaus passieren, dass ich eben den Alkohol auch besser vertrage. Hm. Es gibt eine Untersuchung von japanischen Forschern, die haben verschiedene Früchte beispielsweise untersucht, und konnten für einen Teil der Früchte feststellen, dass sie eben den Abbau der Zwischenprodukte vom Alkoholkonsum beschleunigen. Mhm. Das heißt, da haben die Probanden dann den Alkohol besser vertragen. Für andere allerdings wurde gezeigt, dass das Gegenteil der Fall ist. Das heißt, es ist schwierig, da wirklich konkrete Empfehlungen abzugeben. Ja? Und ich habe nun mal die Studie eben nur zu diesen bestimmten Pflanzenextrakten gemacht. Und da wird es ganz schwer, das auf andere Sachen zu übertragen. Mhm. Natürlich schadet es auch nie, Vitamin- und Elektrolythaushalt aufrechtzuerhalten. Da kann ich durchaus einen Tipp geben. Das wäre beispielsweise Kokosnusswasser, das eben so beschaffen ist, dass Flüssigkeit und Elektrolyte optimal aufgenommen werden. Also das ist so ein Geheimtipp. Das wird auch, sag ich mal, in anderen Ländern als Katermittel oder das Katermittel gehypt. Ja? Soweit würde ich mich nicht aus dem Fenster legen, aber es schadet sicherlich nicht.
Also halten wir fest, Kokoswasser und Antioxidantien können helfen, muss man mal ausprobieren, möglicherweise. Ist aber bei jedem auch immer so ein bisschen anders. Und Katervermeidung heißt auch Vorbereitung, auch vielleicht schon ein paar Tage ordentlich ernähren, habe ich verstanden.
Das ist richtig.
Aus rein wissenschaftlicher Sicht, vielleicht so zum Schluss noch die Frage, glaubst du, ist Alkohol gut geeignet als Volksdroge oder sollte man sich überlegen, ob man vielleicht langfristig mal auf was anderes umsteigt?
Naja, das ist eine schöne Frage zum Abschluss. Ist schwierig. Also Alkohol ist ganz klar eine Droge, muss man sagen. Auf der anderen Seite muss man sich aber auch immer vor Augen halten, dass es gibt für verschiedene Stoffe eine sogenannte letale Dosis. Ja? Das heißt, es gibt eben wieder, wie toxisch bzw. wie giftig diese Substanz ist. Und was viele gar nicht wissen, ist, dass ganz normales Kochsalz, ungefähr 300 Mal so giftig ist wie Alkohol. Mhm. Ja. Bedeutet im Umkehrschluss, wie bei allem, die Dosis macht das Gift. Ja, der Alkohol ist eben kulturelles Bestandteil von vielen Nationen, so auch in Deutschland. Und da denke ich, grundsätzlich bin ich nicht gegen Alkohol, aber solange das Ganze eben in einem vernünftigen Rahmen bleibt. Ja, und auch eben ein Katermittel, so wie wir es jetzt getestet haben, das ist natürlich kein Freifahrtsschein für ungehemmten Alkoholkonsum. Das muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Ja, das ist auch gar nicht die Zielsetzung des Ganzen. Und ob es eben vernünftige Alternativen gibt zum Alkohol, das wage ich aktuell auch zu bezweifeln, weil da fehlt einfach die Erfahrung. Also man muss eben schauen, klar, wenn man jetzt, angenommen man würde den Alkohol neu erfinden, dann wäre es sehr schwierig, wahrscheinlich unmöglich, das Ganze wirklich dafür eine Zulassung zu kriegen und das verkaufen zu dürfen. Mhm. Ja. Weil wir aber eben schon Jahrtausende lang Erfahrung haben in der Menschheitsgeschichte mit der Substanz Alkohol. Kennt man inzwischen die Gefahren in Anführungsstrichen relativ gut. Und da denke ich, ist es besser, Aufklärung zu betreiben, den Leuten zu erklären, wie sie verantwortungsvoll und den Alkohol wirklich als Genussmittel nutzen und eben nicht als Rauschdroge. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Patrick Schmidt ist zu Gast gewesen hier in Dein Sonntag. Er hat sich in einer ausführlichen Studie mit dem Kater beschäftigt, hat Leute für sich trinken lassen, 240 an der Zahl, und hat euch eben auch Tipps gegeben, wie ihr einen Kater möglicherweise vermeiden könnt. Da wird noch einiges kommen, habe ich das Gefühl. Ich bin sehr gespannt, was aus der Studie alles noch abzuleiten ist. Vielen Dank, dass du uns schon mal ein bisschen was verraten hast, bevor die ersten Ergebnisse veröffentlicht werden. Und dir noch einen schönen Sonntag. Mach's gut, Patrick.
Danke, ebenso.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.